schlicht und ergreifend, ich kann damit nichts anfangen. Also, aber trotzdem ist die Offenbarung ein Buch, das viele Menschen fasziniert über Jahrhunderte hinweg. Wir haben eben einige Lieder gesungen. Vielleicht habt ihr das gemerkt, dass manche dieser Wörter vom Vokabular einfach auch aus der Offenbarung tatsächlich stammen, aus dieser besonderen Darstellung, wer Jesus Christus ist. Und das haben wir auch in dem Predigtabschnitt, den wir uns näher anschauen werden. Um die Offenbarung zu verstehen, möchte ich aber zwei, drei Vorbemerkungen machen. Das erste, die Offenbarung ist an sieben Gemeinden geschrieben, an sieben konkrete Gemeinden, sehen wir hier nochmal auf der PowerPoint. Da seht ihr die sieben Gemeinden, die es damals gab. Es war ein Rundschreiben und in diesem Rundschreiben ging es in dem ersten Kapitel auch darum, wie Jesus die einzelnen Gemeinden sieht. Das war so ein bisschen so wie Zeugnistag, nur mit dem Unterschied, dass jeder das Zeugnis von jedem sieht und veröffentlicht wird. Aber es waren sieben konkrete Gemeindesituationen und in diese Situation hinein redet die Offenbarung. Und sieben, das wissen diejenigen, die sich mit der Offenbarung vielleicht schon mal beschäftigen, ist auch in der Bibel häufig eine Zahl so für eine umfassende Geschichte, für Vollkommenheit. Und ein bisschen stehen die sieben Gemeinden auch für uns alle. Und ein zweites Ding, was immer wichtig ist, wenn wir die Offenbarung sehen, die Offenbarung erzählt so eine große Geschichte, im Grunde die Welt, die Geschichte der Gemeinde Jesu, seitdem Jesus gekommen ist, im Wesentlichen. Und da gibt es so einen Haupthandlungsstrang. Das muss man auch bei einem Film immer wissen. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr schaut irgendeinen Film und wisst überhaupt nicht, worum es geht. Dann ist das ein bisschen schwierig. Und das ist so der Haupthandlungsstrang hier. Das sind drei Gerichtszyklen. Und da kommen wir bei unserem Abschnitt auch gleich drauf. Und diese Gerichtszyklen, die bewirken etwas, nämlich, dass die Geschichte Gottes mit dieser Welt vorangetrieben wird. Und das steigert sich so ein bisschen. Und wir schauen, wir sind hier bei Kapitel 5 und das ist also, bevor das Ganze losgeht. Ihr müsst euch das so vorstellen, dieser Haupthandlungsstrang, der ist ein bisschen schwierig. Die Offenbarung ist insgesamt manchmal ein bisschen schwierig. Manche Kapitel sollte man besser nicht abends um 11 lesen, sondern da kann man vielleicht nicht so gut schlafen. Ja, weil so manche vom Drachen ist da die Rede und allen möglichen. Also lieber dann lesen, wenn man noch frisch und aufgeräumt ist, so wie ihr jetzt. So, und bevor das Ganze losgeht, da spielt unser Kapitel. Und dieses Kapitel hat so ein bisschen die Funktion, uns darauf vorzubereiten, bevor all diese Gerichtszyklen kommen, bevor Gott mit dieser Welt zu seinem Ziel kommt, will er uns erstmal zeigen, was im Himmel schon jetzt Realität ist. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, bevor all diese Ankündigungen kommen. Und manches davon ist ein bisschen schwierig, macht Gott uns in diesem Kapitel erstmal deutlich. Freunde, das ist Sache, schaut euch das mal genau an. Der Blick in den Himmel öffnet uns so den Blick für das Verständnis dieses ganzen Buches. Und ansonsten ist und bleibt die Offenbarung trotzdem immer ein bisschen so schwierig zu verstehen. Ich habe das mal für mich versucht zu übersetzen und ich bin ein bisschen darauf gekommen, dass die Offenbarung ein wenig ist wie Herr der Ringe. Wer von euch hat schon mal Herr der Ringe gesehen oder gelesen? Okay, warum seid ihr so zögerlich? Kann man das immer so machen? Wer hat es von euch? Ja, gibt ja schon mal ein anderes Bild. Da müsst ihr euch nicht für schämen, oder? Also, so bei Herr der Ringe, wer von euch das schon mal gesehen hat? Mir ging es so, als ich das erste Mal gesehen habe, ich musste das mir angucken, weil meine Jungs fanden das so toll. Ja, und da habe ich relativ wenig verstanden. Das mit dem Elben habe ich erst beim dritten Film verstanden. Also wer das überhaupt ist mit diesen besonderen Völkern. Schau mal, da gibt es da auch eine Handlung, die muss man auch erstmal verstehen mit diesem Ring und so weiter. Und da ist viel Symbolik drin und eine Handlung, wo du dich richtig reindenken musst. Aber ich finde, so geht es mir. Wenn du dich reingedacht hast und wenn du es verstehst, dann ist das richtig spannend und richtig cool. Und Herr der Ringe ist deshalb auch besonders cool, finde ich, weil man dabei so gibt es eine heftige Schlacht. Also und wer sowas mag, dann müsste eigentlich auch die Offenbarung mögen, denn da geht es auch manchmal heftig zur Sache. Und das Gute ist, du weißt, am Ende geht das Ding gut aus. Das Gute setzt sich durch. Kommen wir nachher nochmal drauf. So ähnlich ist das also. Und es gibt ein Bild, was mir zum Bild für die Offenbarung geworden ist. ist von dem Künstler Christo. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Wo war das und wann ungefähr? Berlin in den Ocken. Ja, super. 1995, Berlin. Da hat der Künstler Christo den Reichstag in Cellophanfolie verpackt. Und als ich das damals in den Nachrichten gesehen habe, habe ich gedacht, Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr nichts Besseres zu tun? Aber er hat damit richtig viel Aufsehen erregt, dieser Christo. Und er hat so ein Motto, und das passt für die Offenbarung, Verhülltes sieht man besser. Dinge, die besonders verhüllt sind, und das ist bei der Offenbarung so, obwohl es Offenbarung heißt, ist es in manche Symbolik und besondere Sprache verhüllt. Und man muss besonders hingucken. Das ist so ähnlich wie bei Weihnachtsgeschenken. Die packen wir ein. Warum? Damit man hinschaut, damit man merkt, das ist was Besonderes. Da muss man sich die Mühe machen, es hoffentlich sorgfältig auszupacken. Machen wir meistens nicht beim Weihnachtsgeschenk. Aber wir müssen das hier versuchen, dieses Kapitel sorgfältig anzuschauen und auszupacken, damit wir verstehen, was Gott uns sagen will. Und jetzt fünf Gedanken zu diesem Abschnitt. Das erste, der Blick in den Himmel, Vers 1, wollen wir uns nochmal anschauen, zeigt die göttliche Realität. Wir alle sind ja Tag für Tag davon beeinflusst, dass wir unheimlich viele Nachrichten sehen und aufnehmen. Also, ich weiß das von meinen Söhnen, bevor die gefrühstückt haben, haben die schon die ersten 10 WhatsApps und besonderen Programme sich angeschaut, alles Mögliche. Und so geht uns das den ganzen Tag. Wir werden überflutet mit Informationen und Nachrichten. Und wir denken manchmal, das ist ja gar nicht so schön und so leicht, die Welt, in der wir leben. Ich denke das eigentlich immer, wenn ich heute oder die Tagesschau gucke, Mensch, wenn du dir das anschaust, die Viertelstunde oder 20 Minuten, dann musst du eigentlich erstmal einen Drink nehmen, oder? Also was da alles läuft an schlechten Nachrichten, also keine Sorge, ich mache das nicht, also nicht, dass jemand immer spekuliert oder wer immer, aber ich finde, da sind viele heftige Dinge, viele Probleme, viele Sorgen. Und viele Dinge, wo man weiß, wie soll das eigentlich gut gehen. Und manchmal halten wir das für die einzige und die absolute Realität. Aber Johannes, der das hier sieht und der die Offenbarung geschrieben hat, erinnert uns sozusagen im Auftrag Gottes daran, dass es eine andere Realität gibt. Machst du nochmal weiter auf den Vers 1. Und diese Realität findet im Himmel statt. Und sie hat eine ganz starke Bedeutung. Sie macht uns deutlich, dass Gott jetzt schon regiert. Sie macht uns deutlich, dass Gott auf dem Thron sitzt und dass er die Dinge in der Hand hat. Sie macht uns deutlich, dass nicht das, was wir sehen können, das Einzige oder gar das Letzte wäre, sondern es gibt eine göttliche Realität, die so stark und so groß und so wirkungsmächtig ist wie nichts anderes. Und das vergessen wir manchmal. Die wichtigsten Nachrichten sehen wir nicht in der Tagesschau. Die wichtigsten Nachrichten finden wir tatsächlich in der Bibel. Und die Bibel ist nicht nur etwas für den Einzelnen und das Buch der Offenbarung insbesondere, sondern die Offenbarung beschreibt etwas über den Verlauf der Weltgeschichte insgesamt. Und es ist wichtig, dass wir als Christen uns daran orientieren, dass wir nicht in der Flut der vielen Nachrichten untergehen, dass wir da versinken und vielleicht auch hoffnungslos werden. Weil wir uns fragen, wie sollen wir das dann alles packen? Sondern dass wir schauen, indem dass wir diesen Blick in den Himmel einnehmen, wo wir erkennen können, dass Gott die Dinge schon klar hat. Der Blick in den Himmel zeigt uns nämlich, und da kommen wir zu den nächsten Versen, der Blick in den Himmel zeigt uns, was das allerwichtigste Ereignis der Weltgeschichte war und ist. Das ist ein bisschen besonders an unserem Kapitel, dass die Offenbarung, man denkt immer an die Zukunftsschau der Offenbarung, an das, was passiert ist, aber die Offenbarung schaut an dieser Stelle zurück auf das, was Jesus Christus getan hat. Und sie sagt uns, was das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte ist. Es gibt ja ein paar Ereignisse, ein paar Tage, da wissen die meisten Menschen, wo sie waren. Also die 1989 beim Fall der Mauer schon gelebt haben, die wissen, wissen meistens, wo sie waren, oder? Beim 11. September 2001 wissen viele Leute, wo sie waren. Und dann gibt es noch ein paar andere Ereignisse, die jeder so im Kopf hat, wo dann ganz besonders wichtig, ganz besonders wichtiges Ereignis. Und einige wissen jetzt schon, wo sie am 34. Spieltag der zweiten Liga sein werden. Oder der ersten Liga. Also ganz wichtige Ereignisse meinen. Aber das wichtigste Ereignis, von dem die Bibel redet, ist das hier, was beschrieben wird. Es wird beschrieben, dass dieses Buch mit den sieben Siegeln geöffnet wird. Und dieses Buch mit den sieben Siegeln ist so etwas wie sozusagen die Fahrkarte oder der Knopfdruck, wo die letzten Dinge der Erde dann los auf die Reise geschickt werden. Und wenn keiner darauf drückt, dann geht es auch nicht los. Und jetzt müsst ihr euch diese Situation vorstellen. Im Himmel warten sie alle darauf, dass das Buch mit den sieben Siegeln geöffnet wird, damit die Geschichte losgeht und damit irgendwann endlich Gottes neue Welt kommt und damit es richtig gut abgeht. Und jetzt ist da keine Socke im Himmel, die das Buch öffnen kann. Es soll losgehen. Alles ist bereit. Und wo ist denn derjenige, der das jetzt öffnen kann? Das heißt es hier, niemand wurde für würdig befunden, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und wenn man niemanden findet, dann bleibt alles so, wie es ist. Und das wäre schrecklich. Die Welt mit ihrer Ungerechtigkeit, mit ihrer Schuld, mit den vielen Kämpfen, alles bleibt so, wie es ist. Und da fängt tatsächlich Johannes an zu weinen. Das ist auch nicht so ganz was Normales, dass man zugibt, dass er anfängt zu weinen. Aber es geht um eine dramatische Geschichte. Und dann gibt es aber diesen Trost, dass gesagt wird, dass der Löwe aus dem Stamm Juda, dass der überwunden hat und dass er würdig ist, das Buch aufzutun. Und natürlich ist damit Jesus gemeint. Und diese Szene spielt sich sozusagen ab oder beschreibt, was passiert ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er auferstanden ist und in den Himmel zurückkehrt. Nach der Himmelfahrt Jesu und sozusagen Empfang im Himmel, da öffnet er dieses Buch und die Endgeschichte der Menschheit geht los. Und das ist die gute Nachricht und sie wird weiter beschrieben und da kommen wir zum nächsten Gedanken, nämlich, dass Jesus Christus tatsächlich der Sieger ist, weil er das Lamm geworden ist. Kannst du noch mal einmal hin und her wechseln zwischen Vers 5 und Vers 6. Es gibt eine kleine besondere Beobachtung. Und zwar, hier ist davon die Rede, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann Vers 6 heißt es überraschenderweise, also ne, das wird gesagt und Johannes hält jetzt Ausschau nach dem Löwen. Und was sieht Johannes? Er sieht das Lamm. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, was ist denn da passiert? Meinte jemand anders oder ist da jemand so als Löwe abgesprungen und als Bettvorleger gelandet? Gibt's ja auch. Was ist damit gemeint? Nein, beide Bezeichnungen meinen natürlich Jesus. Und sie zeigen zwei unterschiedliche, sich ergänzende Charakterzüge. Es macht zum einen deutlich, der Löwe, wenn im Alten Testament von Gott als Löwen die Rede ist, dann wird deutlich, er ist der Kriegsherr, er ist mächtig. Und wenn du dich Gott in den Weg stellst, dann überleg dir besser, was du tust. Will ich nicht machen. Und dieses Lamm weist aber darauf hin, dass Jesus Christus, das hat Jesaja in Kapitel 53 vorher gesagt, freiwillig ein vermeintlich ohnmächtiges Lamm geworden ist, das sich selbst gegeben hat, sein eigenes Leben für die Schuld der Menschen, um uns zu erlösen. Beides bezeichnet Jesus. Aber das Besondere hier ist, dass Jesus als das Lamm den Sieg davongetragen hat. Als derjenige, der freiwillig ohnmächtig geworden ist, der sich für dich und mich hingegeben hat. Jesus hätte auch der Löwe sein können. Er hätte sie alle wegfegen können. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus Christus den Sieg für uns errungen hat, sondern als das Lamm, als derjenige, der für uns alles aufgegeben hat. Ich weiß nicht, wer ihr lieber wärt, aber ich weiß, wer ich lieber wäre, wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich Löwe oder Lamm sein sollte. Also ich wäre garantiert der Löwe, weil Löwen fressen und Lämmer werden gefressen. Und Jesus Christus ist freiwillig das Lamm geworden. Und so hat er den Sieg errungen. Und das ist etwas ganz Besonderes. dazu gehören dann auch noch die Ältesten. Das waren insgesamt 24 symbolisch, und zwar 12 für das Alte Testament. Das erinnert an die Stämme Israels, 12 für das Neue, das erinnert an die 12 Jünger und Apostel. Und das macht deutlich, dass im Himmel die ganze unsichtbare Welt, für die die Engel stehen, dass die Gott loben. Dass außerdem im Himmel die ganze Schöpfung Gott lobt. Alles, wir haben das in dem Psalm, wir haben auch im Psalm gehört, alle Schöpfung lobt Gott, alle Kreatur und die ganze Gemeinde Jesu. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, das ist ein relativ imposanter Chor. Könnt ihr euch das irgendwie vorstellen? Ja, das ist relativ viel. Deshalb steht da 10.000 mal 10.000. Das war die größte Zahl. Man könnte auch sagen, das ist sowas wie unendlich. Eine unübersehbare Menschenmenge ist da. Und die loben Gott. Warum machen sie das? Weil im Himmel die Dinge schon klar sind. Hier auf der Erde hat jeder sozusagen seinen Kampf. Jeder muss morgen früh wieder ran, bis auf Willi und ich, wir haben morgen frei. Nee, auch nicht Willi. Also los, okay, Willi, dann auch rein morgen früh. Also wir alle müssen wieder richtig ran. Wir müssen kämpfen. Und wir müssen die Dinge des Lebens anpacken. Und das ist manchmal herausfordernd, manchmal schwierig. Manchmal wissen wir nicht genau, wie wir das alles hinkriegen. Aber im Himmel sind die Dinge schon klar. Auf dieser Erde wissen wir immer noch nicht genau, ob der Kim Il-jung aus Korea wirklich das hält, was er verspricht. Wir wissen nicht, welchen Tweet Donald Trump morgen früh senden wird und was das für uns alle bedeutet. Und noch viele andere Dinge wissen wir nicht. Aber im Himmel ist es klar. Da ist klar, dass Jesus Christus gesiegt hat. Da ist klar, dass er die Geschichte ins Rollen bringt, die zu einem guten Ende kommt. Und deshalb, liebe Freunde, gibt es schon jede Menge Grund, richtig ordentlich gut zu feiern und zu loben, so wie wir es gemacht haben. Ich fand, das war richtig gut. Ich fand die Band besonders stark. Ich finde, ihr hättet noch ein Tickchen lauter singen können. Findest du? Nimm sie ein bisschen mehr. Wir singen ja gleich noch ein Lied. Ich sage das nur schon mal als Ankündigung. Weil die Dinge im Himmel klar sind. Und auch wenn du nicht das klar hast, wie es mit dir weitergeht, darfst du wissen, Gott hat die Dinge dieser Welt und die Dinge mit dir auch schon klar. Und das ist richtig gut zu wissen. Also ich finde das richtig gut zu wissen. Die Geschichte, die Gott in Gang gesetzt hat, kommt zu ihrem Ziel. Und Gott selbst hat sich das ausgedacht. Er ist der Regisseur. Und er wird dafür sorgen, dass das Ding ein gutes Ende nimmt. Das ist so ähnlich wie bei Herr der Ringe oder in einem schönen amerikanischen Spielfilm, wo du weißt, es gibt ein Happy End. Also ich liebe Filme mit Happy End. Weißt du, wie es euch so Actionfilme, guter Actionfilm mit einem richtig fetten Happy End, finde ich echt gut. Muss ich sagen, kann ich super gut bei entspannen. Da weißt du, da kommt noch die eine oder andere Überraschung. Da gibt es richtig, geht's richtig ab. Und am Ende aber weißt du, ey, der amerikanische Flieger, also die amerikanische Flagge wird gehisst, der Präsident wird meistens gerettet und so weiter und so fort. Und so ähnlich ist das mit dieser Weltgeschichte auch. Gott ist derjenige, der es zu einem guten Ziel bringt. Er ist der Regisseur. Jesus ist der Hauptdarsteller. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Und er hat die Dinge im Griff. Er bringt es zum Ende. Und der Heilige Geist erklärt uns so ein bisschen, wie der ganze Film läuft. Meine Frau fragt mich öfter bei Filmen, was ist denn das jetzt schon wieder? Dann muss ich mir das erklären und so ähnlich macht er einen. Das ist ein schlechter Vergleich. Sehe ich wieder zurück. Ja, aber versteht ihr, so sollen wir diese Geschichte lesen. Und deshalb kommt auch am Ende nochmal das, was wir hier sehen. Und die vier Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Diese Anbetung bedeutet letztlich, dass wir uns mit allem, was wir haben und sind, Gott einverstanden erklären. Dass wir das Gott glauben. Du machst das gut. Du machst das richtig. Und wir sind dabei. Ich bin dabei. Ich habe euch da noch mal ein Bild mitgebracht, um das zu veranschaulichen. Aus dem Hamburger Rathaus. Das ist die Christianisierung Hamburgs durch Ansgar, den Bischof Ansgar. Das wird geschildert. Ihr seht da das, die Soldaten und so weiter. Und da vorne rechts die Halbnackten, das sind die Hamburger. Da weiß auch nicht, was das soll, aber auf jeden Fall, ja, also die kommen so an mit Prunk und so weiter und so fort. Und jetzt machen wir nochmal das nächste Bild. Und das Besondere an diesem Bild, das so im Hamburger Rathaus hängt, ist, dass ihr vielleicht seht, dass der Bischof so die Hände da so runter zum Segnen hält. Und eigentlich denkt man, da wäre direkt jemand vor ihm. Könnt ihr das sehen? Ja, so wie er das hält, denkt man, da würde jemand vor ihm knien. Und wisst ihr, was das Besondere ist an diesem Bild? Das war auch so. Der Hugo Vogel hat das so gemalt. Und er hat das den Hamburger Senatoren präsentiert. Und die haben zu ihm gesagt, Hugo, was von Vogel? Ein Hamburger kniet vor keinem Menschen. Ein Hanseat kniet vor keinem Menschen. Und deshalb musste der das wegretuschieren. Und deshalb haben wir jetzt die Lücke auf dem Bild. Und ich habe gedacht, ist das eigentlich jetzt clever oder ist das gut? Was ist das eigentlich? So eine Ansage. Und dann fiel mir ein anderes Zitat ein von einem Buch über das Beten von Christoph Schroth. Nur wer kniet, kann aufrecht stehen. Menschen, die vor Gott knien, die ihn anbeten, nicht nur in äußerlicher Form, sondern von Herzen, die können vor jedem Menschen aufrecht stehen. Und das ist, finde ich, eine großartige Botschaft. Und das war die Botschaft auch für die ersten 7 Gemeinden, die das gehört hatten. Die hatten viel Schwierigkeiten, viel Anfechtung und sogar Verfolgung. Und in der Offenbarung ist deshalb so viel von